Deutschlandfunk. Agenda.
Und dazu begrüßt Sie an diesem Mittwochvormittag Sören Brinkmann. Schön, dass Sie dabei sind. Die Gestaltung der Ostermotive in diesem Jahr fällt sie zuweilen ein bisschen anders aus als sonst. Da gibt es zum Beispiel den bekifften Hasen mit Joint im Mund oder auch die Hanfblüten, die im Osternest leuchten. Reichlich Kreativität also in den sozialen Medien, immer verbunden mit der Botschaft, zu Ostern wird uns die Cannabis-Legalisierung geschenkt. Ob das wirklich ein großes Geschenk ist oder doch eher der Beginn größerer Probleme, darüber diskutieren wir heute in der Agenda hier im Deutschlandfunk. Denn in wenigen Tagen zum 1. April, ab Ostermontag, tritt die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland in Kraft. Es geht mit dem neuen Gesetz darum, den Anbau für den eigenen Bedarf zu legalisieren, sei es zu Hause, privat oder in den sogenannten Social Clubs. Im Bundesrat gab es keine Mehrheit dafür, das Gesetz noch einmal in den Vermittlungsausschuss zu schicken. Es wurde also nicht mehr gestoppt oder ausgebremst in der vergangenen Woche. Aus den Ländern gibt es aber teils massive Kritik und nicht nur aus der CDU und CSU, sondern teilweise auch aus den Parteien der Bundesregierung. Was ändert sich in der Verfügbarkeit von Cannabis, im Umgang damit? Was ändert sich aber auch für die Polizei, für die Gerichte in Deutschland? Darüber sprechen wir heute und diskutieren. Und die folgenden Gäste möchte ich Ihnen vorstellen, möchte ich begrüßen. Guten Morgen zunächst an Lea Würzinger. Sie ist in der Präventionsarbeit tätig bei der Landesfachstelle Prävention der Suchtkooperation NRW. Die wird getragen von der Ginkgo-Stiftung für Prävention. Guten Morgen, Frau Würzinger.
Guten Morgen.
Und außerdem zugeschaltet ist mir Roman Poseck. Er ist Innenminister in Hessen. Zuvor schon in der schwarz-grünen Koalition in der Landesregierung war er Justizminister. Er ist Jurist und war unter anderem Präsident des Hessischen Staatsgerichtshofes. Guten Morgen, Herr Poseck.
Guten Morgen, Herr Brinkmann.
Und neben Roman Poseck ist uns außerdem zugeschaltet Steffen Geier. Er ist Vorsitzender des Dachverbandes Deutscher Cannabis- und Social Clubs und seit vielen Jahren schon als Cannabis-Aktivist tätig. Er leitet unter anderem das Hanfmuseum in Berlin. Guten Morgen auch Ihnen, Herr Geier.
Guten Morgen.
Und zum Einstieg würde ich gerne noch einmal zurückblicken auf den vergangenen Freitag. Das war der Tag, als dann klar wurde, das Gesetz kann, so wie es ist, in Kraft treten. Der Bundesrat stoppt nicht mehr oder hält nicht mehr auf. Herr Poseck, Sie waren im Bundesrat selbst dabei als Mitglied der hessischen Landesregierung. Wie war Ihre Reaktion?
Also ich war enttäuscht über das Ergebnis. Ich hätte mir gewünscht, dass die Legalisierung oder Teillegalisierung von Cannabis noch aufgehalten werden kann. Aber aus Gründen der Koalitionsräson in vielen Ländern war das leider nicht möglich. Aber die Debatte im Bundesrat hat nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, dass umfassende Bedenken gegen das Gesetz bestehen. Es ist auch nicht so, dass die Länder diesem Gesetz jetzt irgendwie zugestimmt haben. Nur es hat am Ende eben keine Mehrheit für die Anrufung des Vermittlungsausschusses gegeben, aber eben sehr viele Bedenken. Und ich finde nicht, dass man eine so gravierende Änderung durchführen kann, ohne dass es an dieser Stelle auch einen breiteren gesellschaftlichen Konsens gibt. Mhm. Das spaltet unsere Gesellschaft weiter und deshalb halte ich die Teillegalisierung auch aus diesem Grunde für den falschen Schritt.
Sie haben jetzt gerade angesprochen, dass es eben keine Einigkeit gab, auch bei Ihnen in der Landesregierung. Herr Poseck, Sie sind Mitglied der CDU. Ihr Ministerpräsident Boris Rhein regiert oder Sie regieren in einer Koalition zusammen mit der SPD und weil es eben keine Einigkeit gab bei dem Thema, haben Sie sich im Bundesrat der Stimme enthalten. Als man diese Debatte sich angeschaut hat, da war, das haben Sie jetzt auch gerade so ein bisschen durchklingen lassen, wirklich sehr, sehr viel Kritisches zu hören. Ganz am Ende ging dann noch Herr Lauterbach nach vorne als Bundesgesundheitsminister, hat das Gesetz verteidigt. Waren Sie in gewisser Weise auch überrascht nach diesen vielen eher kritischen Stimmen, dass es dann eben doch nicht in den Vermittlungsausschuss ging?
Nein, überrascht nicht, denn in den meisten Koalitionen gibt es ja die Absprache, dass man sich enthält, wenn man sich nicht einig ist und dass es bei diesem Thema unterschiedliche Auffassungen zwischen der CDU und der SPD und den Grünen gibt. Das ist ja offenkundig und das erklärt auch, warum sich sehr viele Länder am Ende enthalten haben. Die CDU war dagegen, aber die SPD und die Grünen, die ja beispielsweise auch in Baden-Württemberg oder auch in Nordrhein-Westfalen mitregieren, haben keine Bedenken gegen das Gesetz und deshalb kam dieses Meinungsbild am Ende zustande, dass wenige Länder für die Anrufung des Vermittlungsausschusses waren, beispielsweise Bayern, und die allermeisten Länder sich enthalten haben, aber damit auch nicht wirklich für dieses Gesetz votiert haben. Also ich habe im Bundesrat mit Ausnahme von Herrn Lauterbach keine positiven Stimmen für dieses Gesetz vernommen. Im Gegenteil, viele kritische Stimmen aus den Reihen der Innenminister, aus den Reihen der Justizminister. Und für die Innenministerinnen und Innenminister der Länder kann ich noch hervorheben, dass wir einstimmig gegen dieses Gesetz waren. Das heißt, auch die SPD-Kolleginnen und Kollegen immer wieder gegen diese Teillegalisierung votiert haben, vor allen Dingen aus Sicherheitsgesichtspunkten.
Wir möchten hier in dieser Sendung möglichst viele Stimmen zu Wort kommen lassen, wenn wir über die kontrollierte Freigabe diskutieren. Unsere Frage heute in der Agenda: Wie gehen wir künftig um mit Cannabis? Und Sie können sich gerne beteiligen. Sie können sich bei uns melden. Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. 00800 4464 4464. Oder Sie können uns auch gerne eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Und wenn wir Sie zurückrufen dürfen, dann notieren Sie gerne auch Ihre Telefonnummer. Wir diskutieren heute über die kontrollierte Freigabe von Cannabis, die in wenigen Tagen in Kraft tritt. Wir haben gerade Roman Posek gehört, den CDU-Innenminister von Hessen. Ich würde die Frage, die ich eben ihm gestellt habe, auch gerne noch an Lea Würzinger weitergeben. Sie ist in der Präventionsarbeit tätig. Und nochmal der Blick zurück, der vergangene Freitag, als es eben dann nicht mehr in den Vermittlungsausschuss ging im Bundesrat, als klar wurde, das Gesetz kommt durch. Was haben Sie gedacht, Frau Würzinger?
Ja, ich denke, jeder war überrascht, oder wir als Landesfachstelle für Prävention in NRW auch. Auch aus den Aspekten, die gerade schon benannt wurden, dass man sich manchmal gefragt hat, ob das Gesetz schon genug ausgereift ist, verschiedene Ansätze schon durchgedacht wurden. Und man muss dazu sagen, in den letzten Jahrzehnten ist die Diskussion um Cannabis, um eine mögliche Legalisierung ja auch nicht neu, was schon mehrfach abgeschlagen wurde in den Debatten. Und deswegen waren wir schon überrascht, haben uns in Teilen aber auch darauf eingestellt, weil wir in den letzten Monaten natürlich vermehrte Anfragen zu dem Thema immer wieder bekommen haben. Ob das jetzt aus der Schule ist, von Elternteilen oder von Personen, die ein persönliches Interesse haben, dass Cannabis Social Clubs an den Start gehen und sich darüber auch informieren wollten. Deswegen haben wir uns natürlich schon vorher inhaltlich auch weiter vorbereitet.
Und wenn Sie auf Ihre Arbeit blicken, ich habe es schon gesagt, Sie sind in der Präventionsarbeit tätig. Blicken Sie da eher dann positiv oder negativ auf dieses neue Gesetz? Denn ein Argument des Bundesgesundheitsministers war ja auch, dass gerade die Präventionsarbeit damit gestärkt werden soll.
Ich denke, wir tun gut damit, wenn wir nicht in einem Schwarz-Weiß-Denken agieren, zu sagen, ist es gut oder ist es schlecht. Es gibt gute Aspekte daran, auch die Stimmen ernst zu nehmen von verantwortungsvollen Erwachsenen, die sagen, okay, wieso ist Alkohol legalisiert, wieso ist Nikotin legalisiert, aber Cannabis nicht, wenn wir auf die Wirkstoffe schauen und die Gefahrenpotenziale, aber sicherlich für unsere Arbeit reicht es, glaube ich, nicht aus zu sagen, ja, die Prävention soll gestärkt werden. Ich glaube, es gibt ein schlechtes Bild davon, wie Prävention überhaupt aufgestellt ist. Und ich kann jetzt nur für NRW sprechen, aber da haben wir einen Betreuungsschlüssel, wenn wir das mal aufmachen, von circa 170 Präventionsfachkräften, was keine vollen Stellen immer umfanglich sind, für 17 Millionen Einwohner für NRW. Das ist ein Betreuungsschlüssel von 1 zu 100.000. Und da kann man sich leicht ausrechnen, dass vielleicht die Zusprachen von Geldern auf Bundesebene nicht ausreichen.
Das heißt, schöne Worte reichen da nicht. Es braucht einfach mehr Finanzierung, bessere Finanzierung.
Ja, bessere Finanzierung, aber ganz wichtig auch, wir nennen das immer weg von der Projektitis. Häufig werden Präventionsprojekte auf 2-3 Jahre gefördert und haben einen hohen Fokus auf Material oder Erstellung und nicht auf dauerhafte Personalstellen. Und wir brauchen gutes, gebildetes Personal, was dann letztlich auch lange wirken kann für die Gesellschaft.
Sagt Lea Würzinger von der Fachstelle, von der Landesfachstelle Prävention der Suchtkooperation NRW. Und ich würde gerne außerdem Steffen Geier mit in die Runde holen. Er ist Vorsitzender des Deutschen Dachverbandes der Cannabis Social Clubs und Ich habe es eben schon gesagt, Sie leiten auch das Hanfmuseum in Berlin. Und dort, habe ich gesehen, gab es eine Art von Public Viewing zur Entscheidung im Bundesrat. Dort wurde diese Debatte, diese Abstimmung live gezeigt vergangenen Freitag. Sie haben geschrieben, betreutes Parlamentsfernsehen. Welche Reaktion gab es da bei den Zuschauern?
Aber wir hatten schon einen sehr angespannten Vormittag, bis dann endlich die Entscheidung durch war. Und dann hat man im ganzen Raum die Steine von den Seelen fallen hören. Und wir haben uns in den Armen gelegen. Auch Journalisten wurden da mit ergriffen, sag ich mal, von der unbändigen Freude, die sich da bahnbrach. Das ist aber auch nicht verwunderlich. Immerhin gibt es Leute, die schon seit Jahrzehnten dafür streiten, dass dieser Tag passiert. Wenn er dann tatsächlich kommt, ist das natürlich ein emotional hoch anregendes Erlebnis.
Also durchweg positiv, das kann man sagen. Und gibt es trotzdem irgendetwas an dem Gesetz, wo Sie sagen, ach ja, gut, das hätte dann doch noch ein bisschen anders sein sollen, das hätte besser gemacht werden müssen?
Ich habe 100 Stellen oder 200 Stellen, wo ich das Gesetz anders gemacht hätte. Für mich ist das der kleinstmögliche Schritt nach vorne. Keine gravierende Veränderung, sondern eher das Minimalziel.
Also nicht der Paradigmenwechsel, von dem die Politik spricht?
Nein, das ist allerhöchstens der erste Schritt auf dem Weg zu einem Paradigmenwechsel. Wir haben ja immer noch das Totalverbot von Cannabis und nur die Ausnahmetatbestände ein kleines bisschen erweitert. Was uns eigentlich vorschwebt, wohin wir arbeiten, ist die Gleichberechtigung mit den Konsumentinnen anderer Genussmittel. Davon sind wir noch weit entfernt.
Wir haben jetzt hier gerade das ganze Spektrum an Meinungen gehört zu diesem Thema. Von strikter Ablehnung bis hin zu, ja, ich sag mal, einer gewissen Euphorie. Wobei auch bei Herrn Geier jetzt gerade zu hören war, dass es dann doch ein bisschen besser noch hätte gemacht werden sollen, dieses Gesetz. Oder dass es vielleicht aus seiner Sicht jedenfalls nur ein erster Schritt ist. Wir hören gleich hier in dieser Sendung auch noch Andreas Müller. Er ist seit 30 Jahren Jugend- und Strafrichter und engagiert sich seit langem für die Legalisierung von Cannabis. Da hören wir dann noch eine Stimme aus diesem Lager hier in dieser Sendung. Und ich habe es gesagt, Sie können sich auch gerne beteiligen und Sie können uns auch Ihre Sicht der Dinge schreiben oder schildern am Telefon. Rufen Sie uns gerne an 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer, und unsere E-Mail-Adresse heißt agenda@deutschlandfunk.de. Noch einmal kurz auf die Argumente geschaut. Wir wollen heute vor allem in die Zukunft blicken. Wir wollen darauf blicken, was sich jetzt verändert mit diesem neuen Gesetz, wie wir künftig mit Cannabis umgehen. Aber noch einmal auf die Debatten, die im Vorfeld geführt wurden. Da gab es zum Beispiel auf der Seite der Kritiker, ja, da gibt es eine Reihe von Argumenten, dass Cannabis als Einstiegsdroge ein großes Problem berge, dass es Risiken für die Entwicklung gerade bei Kindern und Jugendlichen oder bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sagen wir es so, gibt, dass das Gehirn in diesem Alter noch nicht ganz ausgebildet, ganz ausgereift ist und insofern da deutliche gesundheitliche und auch vielleicht langfristige Probleme entstehen können. Psychoaktive Substanz heißt natürlich auch im Fall von Cannabis, dass es möglicherweise psychische Langzeitfolgen geben kann. Herr Posek, wenn ich Sie frage, als Innenminister von Hessen, bei den ganzen negativen Aspekten, was sticht für Sie da besonders heraus?
Also an erster Stelle steht natürlich der Gesundheitsschutz. Und ich glaube, wir sind gerade gegenüber jungen Menschen verpflichtet, alles für den Gesundheitsschutz zu tun. Und die Ampel hat ja mit ihrem Gesetz auch selbst eingeräumt, dass erhebliche gesundheitliche Risiken bestehen, insbesondere im Hinblick auf Jugendliche und Heranwachsende. Das findet sich auch in dem Gesetzentwurf. Und dann ist es nicht konsequent, wenn man gleichzeitig eine Teillegalisierung betreibt und damit voraussichtlich jedenfalls auch den Konsum befördert. Neben der gesundheitlichen Gefahr sehe ich natürlich auch erhebliche Risiken für den Straßenverkehr. Denn ein Anstieg des Konsums wird auch dazu führen, dass mehr Autofahrer vorher Cannabis konsumiert haben. Und das kann erhebliche Beeinträchtigungen für den Straßenverkehr bedeuten. Das kann zu schlimmen Unfällen auch führen, zumal die Grenzwerte, auch der Abbau von Cannabis deutlich unschärfer sind, als es beispielsweise bei Alkohol der Fall ist.
Schließlich also das ist offensichtlich sachfalsch. Der Grenzwert für Cannabis ist die Messgrenze, 1 Nanogramm THC pro Milliliter Blut. Im Gegensatz dazu haben sie bei Alkohol eine 0,5-Promille-Grenze. Da muss ich doch nicht Chemie studiert haben, um zu sehen, dass bei Alkohol eine viel größere Toleranz ist als bei Cannabis.
Wobei, Herr Geier, in diesem Fall ist es tatsächlich ja so, es gibt bei den Grenzwerten gibt es unterschiedliche Darstellungen und es ist beim Abbau nicht genau so wie beim Alkohol, dass man genau klar sagen kann, das und das ist der Zeitraum, in dem man sich da halten kann. Ich habe jetzt auch in dem Vorfeld der Sendung sehr, sehr viele unterschiedliche Artikel gelesen, Empfehlungen, die reichten von 3 bis 4 Stunden bis hin zu einem Tag, an dem man nicht gekifft haben sollte, bevor man ins Auto steigt. Und dieser Grenzwert, der ist ja tatsächlich auch noch ein bisschen schwammig.
Ich finde es, echt also unangenehm, dass Sie hier einen Innenpolitiker danach fragen, wie der Gesundheitspolitik machen würde. Innenpolitiker machen gefühlte Sicherheit und nichts anderes.
Okay.
Seit 2 Jahren hören wir jetzt schon die gleichen falschen Argumente. Immer wird so getan, als würde Cannabis jetzt neu auf dem Markt aufploppen. Aber wir haben Millionen Cannabiskonsumenten durchgehend seit vielen Jahrzehnten. All die schlimmen Erfahrungen, die Befürchtungen, die jetzt kommuniziert werden, die müssten ja in den letzten Jahrzehnten irgendwann mal aufgetreten, mal realisiert worden sein.
Herr Geier, aber wir wollen in dieser Sendung die Argumente möglichst austauschen und wir wollen jeden zu Wort kommen lassen. Deswegen kommen auch Sie gleich zu Wort, das verspreche ich Ihnen. Wir wollen aber natürlich auch Herrn Posek hören mit seinen Argumenten. Und ich hatte ihn danach gefragt, was für ihn da im Vordergrund steht. Und da hat er dann natürlich auch die Freiheit zu sagen, was für ihn die wichtigsten Argumente dagegen sind. Sie können dagegen halten, aber lassen Sie bitte Herrn Posek doch zu Wort kommen.
Also das denke ich auch. Wir sollten unseren Meinungen mit Respekt begegnen, Herr Geier. Das tue ich jedenfalls bei Ihrer Auffassung auch. Aber ich bin ja nicht alleine, wenn ich auf gesundheitliche Risiken hinweise. Das ist auch eine Meinung, die jedenfalls viele Ärzte vertreten, die Sie ja auch in die Diskussion eingebracht haben. Und natürlich stehe ich jetzt hier nicht alleine als Innenpolitiker, sondern als Politiker, der auch das gesamte Spektrum der Argumente durchaus in den Blick nimmt. Und vielleicht nochmal zurückkehren zum Straßenverkehr. Hier haben wir die Problematik, dass wir ja bei Fahranfängern ein Alkoholverbot haben. Ein Cannabisverbot haben wir insoweit noch nicht. Also insofern besteht jedenfalls Einigkeit, dass da auch noch Nachschärfungen in rechtlicher Hinsicht erforderlich sind. Und die Polizei jedenfalls in den Ländern hat große Sorge vor den Auswirkungen eines verstärkten Cannabiskonsums für den Straßenverkehr, sodass wir das Thema aus meiner Sicht sehr ernst nehmen müssen. Es ist leider so, dass dieses Gesetz jetzt mit der Brechstange durchgesetzt wird und auch die Vorbereitungszeit ausgesprochen kurz ist. Denn der 1.4. ist nun mal in wenigen Tagen und deshalb wäre es insgesamt besser gewesen, wenn es eine längere Vorlaufzeit gegeben hätte, damit sich gerade auch die Länder auf alles hätten einstellen können. Denn da sind viele organisatorische und rechtliche Fragen nun betroffen und es bestehen viele Unsicherheiten. Und da bin ich ja mit Herrn Geier sogar einig. Also dieses Gesetz hier ist so ein halber Schritt. Und ein halber Schritt ist natürlich auch immer mit vielen offenen Fragestellungen verbunden.
Und Herr Geier, wenn ich Sie anspreche, sehen Sie nicht auch die Gefahr, dass es eben durch diesen relativ unklaren Grenzwert, der Grenzwert ist gesetzt im Grunde durch die regelmäßige Rechtsprechung, dass es vielleicht auch gerade für die Polizei, für die ist Herr Posek in Hessen zuständig, da neue Probleme gibt, gerade bei der Kontrolle von Grenzwerten und bei der Kontrolle, wer noch fahrtüchtig ist und wer nicht?
Kontrolle ist ein gutes Stichwort, weil das eigentliche Problem der Innenminister ist, dass sie nicht mehr den Vorwurf Cannabisbesitz, Cannabisgeruch verwenden können, um beliebigen Menschen die Bürgerrechte jederzeit abzuerkennen. Der Vorwurf Betäubungsmittelbesitz, insbesondere Cannabisbesitz, ist in Deutschland die wesentliche Grundlage für rassistische Polizeikontrollen. Nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch im Alltag. Es ist die Basis für entwürdigendes Verhalten, millionenfach. Alle 3 Minuten wird auch jetzt noch in Deutschland jemand verhaftet, nur weil er ein risikoarmes Genussmittel konsumiert. Das sind die Diskussionen, die wir hier führen müssen und nicht irgendwelche Scheindebatten über potenzielle Verkehrsunfälle. Wenn ich in die Vergangenheit gucke, wir haben in Deutschland ja schon viele, viele Jahre Cannabiskonsum, dann habe ich eben keinen Nachweis in der Statistik, dass das besonders unfallträchtige Fahrer wären. Ganz im Gegenteil. Eigentlich müsste der Herr Potzek sich freuen, wenn Leute von Alkohol auf Cannabis umsteigen, weil sie nämlich ihr Verkehrsrisiko ganz drastisch verringern.
Also Herr Geier, den Vorwurf des Rassismus gegen unsere Polizei weise ich entschieden zurück.
Das ist Ihre Aufgabe, das ist richtig, das ändert an der Realität nichts.
Das ist meine Überzeugung.
Und dennoch, Herr Geier, um bei diesem Argument zu bleiben, in diesem Punkt müssten Sie dann ja sagen, das Gesetz geht dann auf jeden Fall in die richtige Richtung, denn diese Kontrollen, egal welchen Hintergrund Sie haben, aus Ihrer Sicht, diese Kontrollen dürften jedenfalls wegfallen bei neuen Grenzwerten, die eben geschaffen sind für den Eigenbesitz von 25 oder von 50 Gramm.
Davon ist auszugehen, das ist auch zu hoffen. Die 180.000 Strafverfahren, die wir im nächsten Jahr weniger haben werden wegen Cannabisbesitz, die werden unser Land ganz gravierend verändern, viel gravierender, als wir das jetzt wahrnehmen. Und das wird insbesondere das Leben für andere Minderheiten, für Randgruppen leichter machen, weil der Polizei ein Werkzeug aus der Hand genommen wird, mit dem sie heute primär Schikane betreibt. Das ist ein Kontrolldelikt. Es geht da nicht darum, flächendeckend irgendwie Cannabis wegzukriegen. Im Gegenteil, selbst das BKA gibt zu, dass man mit viel Fantasie sagen kann, dass wir 2 oder 3% des Marktes abschöpfen. Aber ich kann jederzeit an jeder Schule in Deutschland Cannabis erwerben, obwohl die Kollegen von Herrn Patzek sich jetzt schon seit 50 Jahren mit Milliardenaufwand darum bemühen, dass das schwerer wird. Man muss irgendwann mal den Mut haben zu sagen, die Drogenverbotspolitik der 70er Jahre ist gescheitert. Die ist genauso falsch wie Frauen an den Herd oder Schwule in den Knast.
Das ist auch das Argument der Bundesregierung gewesen, dass diese Illegalisierung, nenne ich es mal, diese Verbotspolitik gescheitert ist. Deswegen gibt es das neue Gesetz. Und ich würde gerne noch einmal auf die, ja, ich sag mal, Pro-Argumente schauen, gerade auch mit Frau Würzinger und mit ihrem Blick auf die Prävention. Denn wir haben gerade dieses Argument gehört, dass die Kriminalisierung auch nicht zu einer Eindämmung geführt hat. Auf der anderen Seite jetzt vielleicht unverfänglicher gesprochen werden kann, auch in der Präventionsarbeit. Ist das Ihre Hoffnung?
Genau, also zuerst würde ich einmal gerne nochmal die Punkte der Kollegen mit aufnehmen.
Ja,
wollen.
Wir haben jetzt nur noch eine Minute vor den Nachrichten. Ich verspreche, dass wir danach an der Stelle weitermachen, aber vielleicht zunächst mal mit Blick auf die Präventionsarbeit. Hilft es Ihnen da, diese Legalisierung?
Es ist auf jeden Fall ein Türöffner, ein erster Versuch zu sagen, dass wir mehr ins Gespräch kommen können und vor allen Dingen die Tabuisierung in Schule oder auch im Bereich Familie aufbrechen können, um zu sagen, es gibt da eine Öffnung und wir können ins Gespräch gehen. Wobei die Präventionsarbeit da auch schon vorher gut war, weil wir halt nicht zwischen legal und illegalisiert unterscheiden, sondern um Gesunderhaltung und ein starkes Aufwachsen.
Sagt Lea Würzinger von der Landesfachstelle Prävention der Kooperation NRW. Wir machen an dieser Stelle gleich weiter mit unserer Diskussion. Kontrollierte Freigabe. Wie gehen wir künftig mit Cannabis um? Unser Thema heute in der Agenda. Und die Telefonnummer 00800 4464 4464. Die Agenda im Deutschlandfunk. Bis zuletzt stand es auf der Kippe und wurde kontrovers diskutiert, aber nun beschlossene Sache. Die Teillegalisierung von Cannabis. Wir reden über die Folgen dieser kontrollierten Freigabe. Wie gehen wir künftig mit Cannabis um? Denn mit der Umsetzung der neuen Rechtslage sind noch einige Unsicherheiten verbunden. Wie wollen die Bundesländer die neuen Regeln umsetzen und die Einhaltung kontrollieren? Welche Rolle werden künftig die Cannabis-Social-Clubs spielen? Und vor welchen Herausforderungen steht die Suchtprävention? Das sind einige der Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Und ich möchte noch einmal die Gäste unserer Runde vorstellen. Steffen Geier, er ist Vorsitzender des Dachverbandes Deutscher Cannabis-Social-Clubs. Roman Posek ist Innenminister in Hessen von der CDU. Und Lea Würzinger ist in der Präventionsarbeit tätig bei der Landesfachstelle Prävention der Suchtkooperation NRW. Und mit ihr hatte ich eben vor den Nachrichten darüber gesprochen, was sich für Sie ändert in der Suchtprävention. Und Sie wollten noch einen etwas grundsätzlicheren Punkt machen, Frau Würzinger.
Genau, richtig. Und zwar der Punkt zur Einstiegsdroge. Sicherlich wird jeder, der eine harte Drogenkarriere hinter sich hat, 55 oder Ü60 ist und vielleicht Heroin konsumiert, also im niedrigschwelligen Bereich auch angekommen ist im Hilfesystem, sagen, dass er mal an einem Joint gezogen hat. Wir sollten uns aber tunlichst davon verabschieden, das immer als Argument mit reinzunehmen, weil wir Alkohol und Nikotin auch sehr stark sehen. Mhm. Und nur weil etwas illegal gesetzt wird als Substanz, besagt das in unserer Gesetzgebung leider noch nicht immer etwas zum Gefahrenpotenzial des Wirkstoffes an sich, sei es psychoaktiv oder sei es ein Zellgift wie Alkohol das ist. Und da würde ich mir eine differenziertere Diskussion wünschen auf politischer Ebene, aber auch auf pädagogischer Ebene, um da faktenbasiert auch agieren zu können.
Das heißt, wenn Sie das gewichten würden in Ihrer Präventionsarbeit, wie kann ich mir das vorstellen? Welche Rolle spielen da die einzelnen Drogen, legal oder illegal?
Ja, also Cannabis in den letzten Jahren oder jetzt besonders in den letzten Monaten hat natürlich durch die Diskussion um die Legalisierung nochmal stark zugenommen, weil auch Sorgen bestehen von Pädagogen oder aber auch Eltern, was man ernst nehmen muss. Und auch die politischen Sorgen oder strukturellen Sorgen müssen ernst genommen werden. Aber da würde ich gerne nochmal auf die unterschiedlichen Verantwortungsebenen schauen. Es gibt nämlich ja eine Individualverantwortung. Kann ich mit der Substanz, egal welcher, gut umgehen? Was macht das vielleicht mit meinem sozialen Umfeld? Und auch die gesellschaftliche Verantwortung. Und da ist natürlich der Jugendschutz mit ganz stark involviert. Und da stelle ich mir zu dem jetzigen Zeitpunkt des Gesetzes die Frage, wieso gibt es auch im Social Club sogenannte Präventionsbeauftragte oder sollen die geben, wenn eigentlich gar keine Zugänglichkeit für Jugendliche bestehen soll oder darf? Und wieso gibt es das beispielsweise im Bereich Schule verpflichtend von der Gesetzgebung nicht, dass dort gewirkt werden kann, um aufzuklären und zu sagen, wir machen junge Menschen stark, wir sorgen für eine Risikokompetenz und eine gute Einschätzung, damit man eben die Balance in der Gesellschaft hinbekommt, dass eine Genussverzehr stattfinden kann, aber jeder das auch wirklich mündig selber entscheiden kann und sich dessen auch bewusst ist, dass es ein Risiko gibt und wie es Gesellschaft im Hilfesystem aufgestellt, dass wenn jemand Schwierigkeiten damit bekommt, dann auch Hilfe geleistet werden kann. Und wenn Sie da in die Zahlen schauen, haben wir teilweise monatelange Wartezeiten für unterschiedliche Substanzen, Unterstützung und Therapieleistung zu bekommen. Mhm. Und da würde ich mir wünschen, dass das Gesetz noch definitiv sich entwickelt.
Wir wollen jetzt darüber reden, was sich verändert in unserem Umgang mit Cannabis. Wie gehen wir künftig mit Cannabis um? Das ist unser Thema heute in der Agenda hier im Deutschlandfunk. Sie können sich weiter bei uns melden. Schreiben Sie uns eine E-Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Einige Hörerinnen und Hörer haben das schon getan. Zum Beispiel hat uns diese Mail erreicht mit einer Frage. Wenn die Pflanzen erstmal im Umlauf sind, wer mag den Bestand in den Häusern und Gärten dann kontrollieren? Das heißt, da klingt so ein bisschen mit, erstmal teillegalisiert ist im Grunde jeder Bann gebrochen. Und das heißt, dann wird auch nicht mehr genau drauf geschaut, wie viele Pflanzen da tatsächlich stehen. Nach der jetzigen Rechtslage sollen es 3 Pflanzen sein, die jeder zu Hause für den Eigenbedarf anpflanzen kann. Und ein paar Fragen haben uns erreicht. Da steht zum Beispiel, wie sieht es aus strafrechtlich, wenn jemand im Arbeitsumfeld Cannabis konsumiert? Kann ein Arbeitgeber Auskunft verlangen, ob jemand raucht? Oder wenn jemand bemerkt, dass der Kollege gefährliche Maschinen bedient und dazu eigentlich nicht in der Lage ist, was ist dann geboten? Diese Frage würde ich gerne an einen Juristen weitergeben, an Roman Posek, Innenminister in Hessen. Es war ja bisher wahrscheinlich auch schon so, ohne dass ich die Rechtslage genau kenne, dass wenn man jemanden bemerkt im Arbeitsumfeld, der in dem Fall vielleicht alkoholisiert ist oder ähnliches, dass man auch das dann schon melden konnte? Oder wie ist da jetzt die Rechtslage, Herr Posek?
Also in der Tat, strafrechtlich verändert sich an der Stelle nichts. Das ist im Wesentlichen ein arbeitsrechtliches Thema. Und da sehe ich auch einen gewissen Gleichklang zu anderen Sachen, die die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen können, namentlich natürlich Alkohol. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich darauf ankommen, dass die Regelungen nachgeschärft werden, dass sie jetzt auch den Cannabiskonsum mit einbeziehen. Das wollen wir beispielsweise auch in Hessen machen. Und man wird dabei an die Regelungen für Alkoholkonsum anknüpfen.
Das heißt, da müssen dann also im Nachgang andere Gesetze noch geändert werden, dass zum Beispiel Cannabis mitgenannt wird im Arbeitsrecht etwa, oder?
Ja, das ist aber eher eine Frage des jeweiligen Betriebes. Das ist jetzt also nicht unbedingt eine gesetzliche Frage, sondern das kann der Firmeninhaber, das kann der Arbeitgeber auch anordnen und das werden wir eben für Hessen machen. Natürlich wollen wir jetzt keine bekifften Lehrer oder gar bekiffte Polizisten haben, die eventuell noch mit Waffen umgehen. Also das darf nicht der Fall sein.
Aber dazu haben Sie sich ja auch schon geäußert als Dienstvorgesetzter, zum Beispiel mit dem Blick auf die Polizei, dass Sie ja keine bekifften Beamten haben möchten.
Genau, aber wir dürfen natürlich auch keine betrunkenen Beamten haben. Also von daher ist das ein Regelungsbereich, den wir kennen, den wir jetzt ein bisschen nachschärfen müssen und eben um das Thema Cannabis ergänzen müssen. Das ist allerdings aus meiner Sicht leistbar.
Ich würde gerne Andreas Müller mit in die Runde holen. Er ist Richter am Arbeitsgericht in Bernau bei Berlin, Autor und seit langem Cannabis-Aktivist. Und Herr Müller, zunächst mal einmal einen guten Morgen an Sie.
Guten Morgen.
Und an Sie auch die Frage, die ich eben schon den anderen Diskutanten gestellt habe, mit Blick auf die Entscheidung im Bundesrat. Sie haben von einer wunderbaren Entscheidung gesprochen, dass nun Cannabis teillegalisiert ist. Damit ist eigentlich alles gesagt?
Im Grunde genommen ja. Es betrifft Millionen von Menschen, die bislang verfolgt wurden. Es betrifft die Freiheitsrechte erwachsener Menschen. Es betrifft den Gleichheitsgrundsatz. Da hat die Bundesrepublik Deutschland ein tolles Gesetz gemacht, das in die richtige Richtung geht. Und es gibt im Grunde genommen auch keine Argumente, die dagegen sprechen. Ich habe jetzt ja auch die Sendung verfolgt und ich kann Frau Würzsinger recht geben. Sie sagt, ja, dann können wir besser mit unseren Leuten arbeiten. Auch ein Jugendrichter oder Strafrichter kann dann offen und ehrlich mit den Menschen sprechen und gegebenenfalls auch schauen, ob die dann in eine Therapie müssen. Aber das ist bislang alles nicht möglich, weil ja eben das Damoklesschwert der Strafverfolgung immer darüber steht. Und ich habe auch keine Argumente seitens der Innen- oder Justizminister gehört, die gegen dieses Gesetz sprechen. Wenn Herr Professor Posig vorhin gesagt hat, ja, das geht alles zu schnell, die Vorbereitungszeit sei zu kurz, muss ich ihm widersprechen. Diese Diskussion läuft seit 2,5 Jahren. 2,5 Jahre hätten sich Justiz und Innenminister darauf vorbereiten können, haben sie aber bis zum letzten Augenblick nicht gemacht, weil sie immer gehofft haben, das Gesetz scheitert. Auch das Argument der Einstiegsdroge wurde bereits 1994 vom Bundesverfassungsgericht widerlegt. Es wird weltweit von keinem wirklichen Wissenschaftler vertreten. Auch dieses Argument ist daneben. Aber fragen Sie ruhig, sonst quatsche ich und halte Ihnen einen Vortrag.
Ja, ich würde Ihnen jetzt eine Sache entgegenhalten, die auch als Kontraargument angeführt wird von den Innenministern und von den Justizministern, nämlich, dass die juristische Aufarbeitung jetzt wirklich sehr mühselig ist. Ich habe unterschiedliche Zahlen gelesen von 190.000 Altfällen allein in Hessen. Eine andere Zahl besagte, dass es gut 200.000 Fälle bundesweit seien, aber Fälle, die jetzt auf jeden Fall neu aufgearbeitet werden müssen, aufgerollt werden müssen, weil eben gilt, dass diejenigen, die auf Grundlage der alten Gesetzgebung verurteilt wurden, jetzt möglicherweise straffrei ausgehen.
Wenn diese Zahlen stimmen, dann heißt das doch nur, wie viele Menschen in der Bundesrepublik Deutschland aufgrund eines, und Herr Steffen Geier hat recht, ja, eines Gesetzes, was irgendwie nicht mehr nachvollziehbar ist.
Heißt aber auch, dass viel Arbeit auf die Gerichte zukommt.
Nein, jetzt führe ich das aus. Es betrifft nur Sachen, die noch nicht vollstreckt sind. Sie kriegen eine Geldstrafe heute, meinetwegen 50 Tagessätze zu 10 Euro, 500 Euro. Am 1. April macht dann die Rechtspflegerin einen Strich drunter und sagt, wir vollstrecken nicht mehr wegen der neuen Gesetzeslage. Das kann mit Federstrichen gemacht werden. Es gibt auch Leute, die sitzen tatsächlich im Haft wegen kleinerer Mengen oder wegen eines Widerrufes. Auch da sind ganz, ganz wenige Leute. Das, was die Justizminister da bisweilen machen, das ist Panik. Mache. Und darüber hinaus kann es ja wohl nicht angehen, wenn die Gesellschaft mittlerweile ein anderes Verständnis für Cannabis hat, dass Staatsanwälte darüber mohren, dass sie jetzt vielleicht über 1-2 Wochen ein wenig mehr arbeiten müssen, ein paar Akten sondieren. Man kann auch Referendare einstellen, aber auf der anderen Seite gibt es für die Polizei, für die Staatsanwaltschaft und auch für die Gerichte ein enormes Einsparpotenzial. Davon redet kein Justiz- und Innenminister.
Sie sagen das, also eine kurzfristig möglicherweise eine Mehrarbeit, aber langfristig eine deutliche Entlastung.
Aber natürlich. Mhm. Und deswegen finde ich diese Diskussion, die da irgendwie vom Zaun gebrochen ist, ja, völlig daneben. Und ich kann Ihnen das sagen, ich bin 30 Jahre im Fach.
Darüber sprechen wir noch, versprochen, Herr Müller. Ich würde bei dem Argument gerne aber noch bleiben und es an Herrn Posek weitergeben.
War
Justizminister in Hessen, ist jetzt Innenminister, Herr Posek, und Sie waren sozusagen der oberste Richter in Hessen als Präsident des Staatsgerichtshofes. Ein paar Federstriche, so wie Herr Müller das gerade gesagt hat, das dürfte eigentlich Ihre Justiz nicht lange aufhalten.
Die Justiz sieht das aber grundlegend anders. Also ich verstehe Herrn Müller und Herrn Geier, die ja schon seit langem die Legalisierung von Cannabis fordern, dass sie sich jetzt über diese Entwicklung freuen. Das ist legitim, aber die Probleme und die Bedenken dürfen wir nicht außen vor lassen. Und sie sind ja wirklich von vielen artikuliert worden. Es sind auch nicht nur Innen- und Justizminister, es ist beispielsweise auch die Gewerkschaft der Polizei, die sich grundkritisch äußert. Es ist der Deutsche Richterbund, der auf die erheblichen Aufwände hinweist. Und es ist nicht so, wie Herr Müller sagt, dass das einfach eine Rechtspflegerin machen kann, dass das ein Federstrich ist. Es müssen alle alten Vorgänge individuell geprüft werden, in denen die Strafe noch nicht vollstreckt ist. Und es sind ja nicht allein Verurteilungen wegen Cannabisbesitzes, sondern es sind ja häufig auch Gesamtstrafen gebildet worden. Das heißt, es müssen die Strafen neu festgesetzt werden, weil ja einzelne Delikte auch bestehen bleiben und nur ein Teil wegbricht. Von daher ist das eine umfassende individuelle Überprüfung, die in der Justiz erheblichen Aufwand bedeuten wird, insbesondere bei den Staatsanwaltschaften, aber auch bei den Gerichten. Und das weiß Herr Müller sicherlich auch. Justiz ist hoch belastet. Und da kommt so etwas natürlich absolut zur Unzeit noch obendrauf auf die hohe Belastung.
Herr Professor Posig, es gibt auch andere Richtervereinigungen, wie zum Beispiel die neue Richtervereinigung, die sofortige Entkriminalisierung seit Jahren fordert. Es sind auch Fachleute bei der Polizei da, die sagen, wir müssen aufhören. Und ich kann Ihnen nochmals versichern, ich bin ja beim Amtsgericht und nicht bei so einem obersten Gericht, ja, beim Amtsgericht. Und wird sehr, sehr viel Arbeit eingespart. Und das, was jetzt im Moment passiert, ich spreche ja auch tagtäglich mit Staatsanwälten auf allen Ebenen, ist vielleicht vorübergehend 1, 2, 3 Wochen, ja, da wird sondiert und geguckt, wo ist da was. Aber das muss doch ein Rechtsstaat schaffen. Entschuldigen Sie. Und da zu sagen, ey, oh Gott, der arme Staatsanwalt muss jetzt mehr arbeiten, das sind ja immer irgendwelche Fachstaatsanwälte, dann muss man mal eben am Wochenende vielleicht 2 Wochen ein paar Akten mehr sondieren und dafür hat man dann irgendwie in 3 Monaten ein bisschen mehr Urlaub. Das ist machbar. Ärzte arbeiten auch mal am Wochenende. Es geht hier um Menschen, die rehabilitiert werden sollen.
Also Herr Müller, es besteht für mich ja kein Zweifel, dass wir das Gesetz jetzt umsetzen müssen.
Wunderbar,
also an Rechtstreue darf es keinen Zweifel geben. Aber den Aufwand schätze ich grundlegend anders ein und beziehe mich dabei eben auch auf die Bewertung unserer Staatsanwälte, insbesondere auch der Generalstaatsanwälte. Und ob das Gesetz überhaupt mal Entlastung für Polizei und Gerichte bringen wird, das werden wir auch sehen. Also wir sollten uns sicherlich in 1 bis 2 Jahren dann nochmal über das Thema unterhalten. Mindestens in der ersten Phase entstehen viele rechtliche Unsicherheiten, weil legal und illegal verschwimmen. Der Handel bleibt ja auch illegal und den wird es auch weitergeben. Genauso wird es auch einen Schwarzmarkt weitergeben, möglicherweise sogar mit steigender Tendenz, weil die legalen Vertriebswege sehr, sehr kompliziert sind und deshalb werden viele auf andere Wege ausweichen und an der Stelle wird die Polizei auch weiter eingreifen müssen.
Und das heißt, da wird es auch, Herr Posek, die Justiz dann noch...
Folge des Legalitätsprinzips. Die Polizei ist ja gesetzlich verpflichtet einzustreiten, wenn Straftaten begangen werden. Und das wird natürlich auch Auswirkungen auf die Justiz haben.
Und Sie sagen, genau, Herr Posek, an der Stelle wird es dann auch die Justiz in Zukunft noch beschäftigen. Ich würde gerne, weil wir sicherlich an der Stelle keine endgültige Klarheit bekommen werden, ob es nun langfristig eine Mehrarbeit oder weniger Arbeit sein wird, das kann man wahrscheinlich tatsächlich erst in ein paar Jahren beurteilen. Ich würde aber gerne auf die Folgen dieses Gesetzes schauen und dazu Herrn Müller nochmal ansprechen. Sie haben gesagt, Sie sind seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten als Amtsrichter tätig und insofern sehr oft mit auch solchen Fällen beschäftigt, befasst. Was wird sich denn in Ihrer Arbeit verändern?
Bei mir wird sich vor allen Dingen Folgendes verändern. Ich habe nicht mehr diesen kleinen Fälle auf meinem Tisch. Ich habe dann gegebenenfalls Handel auf dem Tisch. Ich kann mit den Menschen im Gerichtssaal viel offener und ehrlicher reden. Ich kann fragen, haben Sie eine Pflanze, konsumieren Sie Cannabis und so weiter. All das ist denn straflos. Insbesondere mit Jugendlichen wird sich was verändern. Die Eltern können offen und ehrlich mit ihren jungen Leuten umgehen. Auch für die Suchttherapie ist es gut, weil die Menschen Menschen und auch junge Menschen können viel, viel schneller, ohne in das Strafrecht zu fallen, Hilfe holen. Das sind positive Geschichten, die sich zeigen werden. Und ich warte nur, und da muss ich noch mal kurz grinsen, Professor Posek, auf die nächste Kriminalstatistik, etwa in einem Jahr in verschiedenen Bundesländern, wenn die ganzen Cannabisfälle da rausfallen, fehlt es natürlich an Erfolge für die Polizei. Das muss ich noch mal eben sagen. Insgesamt kann ich nur sagen, wunderbares Gesetz und im Einklang mit dem amerikanischen Präsidenten. Dieses Unrecht, was seit 50 Jahren hier in Deutschland am Tag ist und was, und da gebe ich Herrn Geier recht, letztendlich auch ein rassistisches Gesetz gewesen ist, ja, wird jetzt in die richtige Richtung geschickt.
Bei den Urteilen wird sich da viel verändern, Herr Müller, nochmal die Frage, denn es gab ja bislang auch Bagatellgrenzen für den Eigenkonsum. Das konnte man ja aus Ihrer Sicht als Richter ja bisher auch so handhaben, dass man da nicht verurteilt.
Das war von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bayern total restriktiv, das Bundesland Hessen übrigens nicht. Und da haben die Richter aber je nach Gutdünken eingestellt oder nicht eingestellt. Da haben die Staatsanwälte nach Gutdünken Anklage erhoben oder nicht Anklage erhoben. Es gab da keine einheitliche Richtlinie. Da sind Leute wegen einem Joint verurteilt worden. Da sind Leute verurteilt worden wegen 2-3 Gramm. Im Übrigen entgegen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und insoweit ist das natürlich vernünftig, was jetzt passiert. Ja, und da verändert sich natürlich was, eine ganze Menge.
Ich würde gerne noch kurz bei Ihnen bleiben, Herr Müller, und bei Herrn Posek, weil Sie gleich bis 11 Uhr nur Zeit haben und anschließend terminlich nicht mehr hier teilnehmen können. Aber Herr Müller, weil Sie gerade das Bundesverfassungsgericht angesprochen haben, Sie nennen ja diese Prohibitionspolitik der vergangenen Jahrzehnte verfassungswidrig, haben das Verfassungsgericht angerufen, was Ihnen möglich ist nach Artikel 100 des Grundgesetzes. Aber gibt es da jetzt überhaupt noch eine Entscheidung nach dieser Gesetzesänderung?
Sie sind gut informiert. Ich habe es nicht alleine angerufen. Es waren mehrere Strafrichter und mehrere Gerichte, die gesagt haben, das Bundesverfassungsgericht soll das mal überprüfen, ob das verfassungswidrig ist, das bestehende Gesetz.
Ist das
aber
jetzt
leider
obsolet?
Gottes hat das Bundesverfassungsgericht am 11.07.2023 gesagt, wir mischen uns da nicht ein. Das ist Sache des Gesetzgebers, der kann das regeln, wie er will. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erachte ich für falsch. Aber es gab bereits eine Entscheidung und jetzt hat eben auch der Gesetzgeber nachgezogen und hat das gemacht, was er machen darf, nämlich eine Teillegalisierung.
Herr Posek, Sie haben eben schon eindrücklich erklärt, wie aus Ihrer Sicht eher mehr Arbeit auf Ihre Polizei und auf die Justiz zukommt. Sie haben aber auch jetzt nach der Verabschiedung des Gesetzes schon gesagt, dass Sie in Hessen dieses Gesetz sehr restriktiv handhaben. Wie viel Spielraum bleibt Ihnen auf Länderebene?
Wir müssen das Gesetz so anwenden, wie es ist. Also daran kann jedenfalls kein Zweifel bestehen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass wir uns rechtstreu verhalten werden. Aber wir müssen uns jetzt die einzelnen Details des Gesetzes auch noch mal etwas genauer anschauen. Und da will ich auch Herrn Müller widersprechen, dass wir uns jetzt nicht 1 bis 2 Jahre auf dieses Gesetz vorbereiten konnten. Es war bis zum Schluss fraglich, ob dieses Gesetz so zustande kommt. Auch im Bundestag hat es intensive Diskussionen gegeben. Noch im Bundesrat hat der Bundesgesundheitsminister eine Protokollerklärung abgegeben. Das heißt, es wird jetzt auch wieder zu Änderungen des Gesetzes kommen. Und da ist es in einem solchen Gesetzgebungsverfahren auch nicht möglich, sich im Vorfeld bereits darauf einzulassen beziehungsweise darauf vorzubereiten. Wir werden restriktive Regeln treffen, beispielsweise für den Dienstbetrieb. Das hatte ich ja schon gesagt, indem wir dort alles dafür tun werden, dass die Beamten des Landes Hessen nicht bekifft im Dienst sind. Wir werden natürlich auch Kontrollmaßnahmen durchführen. Das gilt beispielsweise für die Cannabis-Clubs. Die Polizei wird auch weiter das Handeltreiben kontrollieren. Wir werden an dieser Stelle allerdings zu deutlich unschärferen Situationen kommen, wenn 25 Gramm legal und 3 Pflanzen legal sind. Also dann kann am Ende sogar die Grammzahl auch im Zweifel noch darüber hinaus reichen. Also da wird sich viel auch erst noch einspielen müssen. Im Moment besteht auf vielen Ebenen ein hohes Maß an rechtlicher Unsicherheit. Meine niedersächsische Kollegin, Innenministerin Behrens von der SPD, hat dieses Gesetz als Murks bezeichnet, eben nicht nur jetzt von der Teillegalisierung her, sondern vor allem auch von der konkreten Ausgestaltung her.
In dem Gesetz sind ja auch Bannmeilen festgeschrieben, etwa um die Cannabis-Social-Clubs oder auch um Schulen, um Kitas, um Spielplätze, um Sportstätten, dass man in Sichtweite oder 100 Meter etwa nicht entfernt kiffen darf. Das heißt, wird dann die Polizei, es gab jetzt schon manche eine Äußerung, dass man da dann mit einem Metermaß steht, wird dann die Polizei dann da kontrollieren und genau hingucken?
Dazu kann es auch kommen. Also wir haben natürlich zum einen Zuständigkeiten auch der Ordnungsbehörden, auch vor Ort.
Richtig.
Insbesondere was die Social Clubs auch angeht. Aber auch die Polizei wird Kontrollen durchführen. An dieser Stelle gibt es ja auch eine dynamische Entwicklung. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass jetzt neue Kinderspielplätze errichtet werden, um größere Sperrzonen zu schaffen. Ich will das gar nicht bewerten, aber es zeigt einfach, welche Unsicherheiten an der Stelle bestehen. Und deshalb wird es im Gesetzesvollzug, glaube ich, noch viele Schwierigkeiten geben, möglicherweise an einigen Stellen vorübergehende Schwierigkeiten und an anderen Stellen Schwierigkeiten, die sich leider auch so nicht beheben lassen. Denn wir haben jetzt sehr, sehr viel Graubereich, wie gesagt, illegal und legal verschwimmen stärker. Und das wird alle, die mit der Umsetzung des Gesetzes befasst sind, besonders herausfordern.
Herr Müller, wir haben jetzt noch gut eine Minute vor den Nachrichten.
Ich will nur eins sagen. Die Millionen von Cannabiskonsumenten werden sich in aller Regel vernünftig verhalten. Man unterstellt diesen Menschen, dass sie sich bewusst vor die Schulden stellen und so weiter. Dem wird nicht so sein. Es wird natürlich einige geben, die provozieren, aber die Millionen kiffen sowieso zu Hause. Ja, die kiffen in ihrem Umkreis und gehen nicht durch die Gegend und provozieren nicht bis zum geht nicht.
Da landen nicht viele neue Fälle auf ihrem Tisch.
Ja, und im Übrigen ist das eine Ordnungswidrigkeit und keine Straftat. Die Ordnungsbehörden müssen nicht unbedingt einschreiten und 100 Meter Bänder nehmen.
Ja. Andreas Müller, ganz herzlichen Dank für Ihre Ansichten und für Ihre Schilderungen. Andreas Müller, Richter am Amtsgericht in Bernau, seit vielen Jahren auch Cannabis-Aktivist. Vielen Dank an Sie und danke auch an Roman Posek, den Innenminister von Hessen, von der CDU. Ihnen beiden herzlichen Dank. Wir diskutieren aber hier gleich weiter in der Agenda im Deutschlandfunk nach unseren Nachrichten um 11 Uhr. Und Sie können sich weiter beteiligen. 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer.
Deutschlandfunk Agenda.
Und da sprechen wir heute über die kontrollierte Freigabe von Cannabis. Wie gehen wir künftig mit Cannabis um? Das ist unser Thema heute. Und in der Runde sind folgende Gäste: Steffen Geier, der Vorsitzende des Dachverbandes Deutscher Cannabis Social Clubs, und Lea Würzinger von der Landesfachstelle Prävention der Suchtkooperation NRW. Etliche Mails haben uns erreicht und ein paar möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Zum einen schreibt uns Herr Schweizer: Die Kontrollierbarkeit der getroffenen Detailregelungen dürfte eine ordentliche Herausforderung für die zuständigen Behörden darstellen. Das geht noch ein bisschen in die Richtung dessen, was wir eben von Herrn Posek, dem hessischen Innenminister, gehört haben. Eine andere Mail, die uns erreicht hat, da heißt es: Die behauptete Schwarzmarktaustrocknung leuchtet mir natürlich sofort ein, denn kein Mensch kauft doch noch Obst oder Gemüse, wenn man es auch legal erzeugt erwerben kann. Das ist also eine Mail, die uns erreicht hat zu dem Ziel, das gesetzt ist mit der Cannabis-Legalisierung, dass eben der Schwarzmarkt ein bisschen zumindest zurückgedrängt wird. Eine weitere Mail, die uns da erreicht hat, ist von Frau W., Frau Weddel. Sie schreibt uns: Ich bin 72 Jahre alt, habe in meiner Jugend gelegentlich gekifft und wir sind häufig nach Amsterdam gefahren, um unter anderem Haschisch zu rauchen. Der THC-Gehalt war damals viel schwächer. Vorsicht ist geboten. Heutzutage die Dosis macht das Gift. Ich bin absolut für die Legalisierung, um den Schwarzmarkt zu bekämpfen. Da ist das Stichwort Schwarzmarkt noch einmal. Und reines Cannabis ohne Streckmittel konsumieren zu können. Der Gesundheitsminister spricht ja von einer Überprüfung nach einem gewissen Zeitraum. Eine Mail hat uns noch erreicht, die den medizinischen Aspekt anspricht. Wichtig ist meiner Meinung nach auch der Aspekt der leichten Verfügbarkeit für Patienten. Chronische Schmerzen zum Beispiel können oftmals gut mit Cannabis gelindert werden. Auch das spielt eine Rolle, wobei Cannabis für medizinische Zwecke bisher schon erlaubt war. Nun tritt ab dem 1. April eine grundsätzliche Freigabe bzw. eine Teilfreigabe für den Anbau und den Eigenkonsum an. Herr Geier, dieser Eigenkonsum, der wird gewährleistet über Cannabis Social Clubs zum Beispiel. Sie sind der Vorsitzende des Dachverbandes Deutscher Cannabis Social Clubs. Wie läuft das bei Ihnen? Wie funktioniert dieser Club, diese Clubidee?
Ein Cannabis Social Club können Sie sich im Prinzip vorstellen wie den örtlichen Kaninchenzüchter oder die Rosenfreunde Verein. Wir sind Leute, die gemeinschaftlich Spaß daran haben, diese Pflanze anzubauen und die Genussmittel Haschisch und Marihuana selbst zu produzieren. Insbesondere, damit wir selbst die Kontrolle über die Qualität haben, damit wir uns sicher sein können, dass da keine gesundheitsschädlichen Beimengungen, Streckmittel, synthetische Cannabinoide und Ähnliches drin sind. Cannabis Social Clubs sind darüber hinaus Orte lebendiger Cannabiskultur. Wir haben ja als Konsumentinnen das Problem, dass wir uns jetzt über Jahrzehnte verbergen mussten, dass viel Cannabis-Genusskultur verloren gegangen ist im Laufe der letzten 50, 70 Jahre. Die müssen wir jetzt erst wieder schaffen. Ich sehe in Cannabis-Social Clubs dann durchaus auch Hanfkönige und Hanfköniginnen, solche Wettbewerbe, wie man sie aus den Weinanbaugebieten oder aus den Hopfenregionen kennt, wird es dann auch ganz selbstverständlich bei uns Cannabis-Freundinnen geben.
Was ist mit dem Vorwurf, dass damit dann auch eine Verharmlosung einhergeht? Also eine, ich sag's mal jetzt in diesem Fall, Folklorisierung auch und wir uns da ein Problem schaffen, was wir ja beim Alkohol schon haben?
Das sehe ich eher gegenteilig. Wenn wir es tatsächlich schaffen würden, dass es eine Folklorisierung von Cannabis gibt, dann geht das ja mit einer ganz großen Entstigmatisierung, Normalisierung, Enttabuisierung einher. Und das wird es viel leichter machen, den Betroffenen von Abhängigkeitserkrankungen, von Suchtproblemen Zugang zu Hilfe zu geben. Je dichter das soziale Netz von Menschen ist, die Cannabis konsumieren, umso geringer sind die Risiken, dass sie tatsächlich substanzspezifische Probleme entwickeln. Insofern können wir nur hoffen, dass die Cannabiskonsumenten endlich rauskommen aus den dunklen Ecken, dass sie sich in die Öffentlichkeit trauen, dass sie mit ihren Eltern, Angehörigen, Arbeitskollegen offen kommunizieren, wird nicht Cannabis verharmlosen, sondern die Cannabiskonsumenten bürgerlicher machen.
Sagt Steffen Geier, der Vorsitzende des Dachverbandes Deutscher Cannabis Social Clubs. Und wir haben einen Anrufer in der Leitung. Herr Steinsieg hat uns angerufen aus Essen. Guten Tag.
Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Aufnahme. Ich bin etwas entsetzt, mit welchem Wahrheitsanspruch hier Prämissen aufgestellt werden. Gerade wie der Vorredner auch sagte, dann wird. Was wissen wir eigentlich darüber? Ich bin jetzt 74 Jahre alt, ich bin Sozialarbeiter gewesen, sage ich jetzt mal. Und ich war der erste Deutsche, der Streetwork eingeführt hat. Ich bin damals noch von der Gattin des Bundespräsidenten für die Arbeit gelobt worden. Das war nämlich damals etwas ganz Neues. Man konnte mit dem Phänomen noch gar nicht umgehen. Und dieser erste Drogentote hier in meiner Heimatstadt in Essen, der nachher besungen wurde, dieser berühmte Conny Kramer, den kannte ich mit seinem realen Namen, da stand wirklich ein Mensch hinter. Was mir zu kurz kommt bei dieser ganzen Diskussion, ist die Betrachtung der Personen oder des Personenkreises. Es geht mir nicht darum, wenn ein alter Richter sagt, okay, ich lebe damit, wie ein anderer vielleicht mit seinem Bein lebt oder wie auch immer, sondern die Frage ist, welche Kräfte wirken bei einem insbesondere jungen Menschen noch? Wie weit werden die Willenskräfte eines Menschen zum Beispiel verändert? Ich habe sehr viele Biografien verfolgt. Das war für mich auch so spannend, dass ich späterhin ich habe nochmal Philosophie studiert, also mich mit Biografieforschung und so weiter beschäftigt. Ich habe sehr viele Menschen umsteigen sehen. Ich habe selbst Berufskollegen, Sozialarbeiter gesehen, die es damals nicht so genau nahmen. Damals war man ja noch sehr in Experimenten befangen. Also es gab damals diesen Professor Timothy Leary, der sogar LSD da in die Diskussion brachte.
Das heißt, da höre ich bei Ihnen dieses Argument der Einstiegsdroge durch.
Genau. Also das ist für mich nicht abgeschlossen, weil ich schaue heute auf gestorbene Menschen zurück. Mhm. Ja? Wobei ich nicht sagen kann, wie schuld war jetzt Cannabis dabei. Mhm. Ich bin auch nicht derjenige, der dem Arzt absprechen würde. Aber ein ganz wichtigen Punkt, weil eben Richter da eben sehr viel das Wort führt. Ich habe in der praktischen Arbeit erlebt, dass Richter ihre Spielräume gar nicht genutzt haben oder nicht aus. Wir waren manchmal dankbar, wenn in bestimmten Situationen ein Richter einen Punkt, also da war auch manchmal das aus dem Verkehr ziehen eine Notwendigkeit, um überhaupt erst wieder anzusetzen, auch therapeutisch anzusetzen. Aber auch diese anderen Spielräume wurden nach meiner Erfahrung gar nicht oft genug ausgeschöpft. Ja, also ich meine, eine Kriminalisierung muss ja nicht gleich mit einbuchten oder was auch immer. Ich habe natürlich auch ganz kooperative, ja, therapeutisch wirkende Richter erlebt.
Herr Stein, Sie haben jetzt gerade schon ein ganzes Fass von Themen aufgemacht. Ja, lassen Sie uns kurz auf die einzelnen Punkte eingehen, und dazu würde ich gerne auch Frau Würzinger nochmal ansprechen, weil Sie mit der Präventionsarbeit ja auch genau damit beschäftigt sind. Also wie geht man zum Beispiel dann mit Menschen um, die entweder vor Gericht stehen, demnächst dann nicht mehr, aber die eben ja vielleicht auch zu oft kiffen und ja zu sehr vielleicht auch von Cannabis abhängig sind?
Ja, also ich bin erstmal dankbar nochmal für den Beitrag, dass nochmal auf den Jugendschutz hingewiesen wurde oder auf die jungen Menschen und nicht immer nur auf politischer Ebene und Erwachsene, die den Genussmittelkonsum quasi schon haben und da Grenzen und Regeln sozusagen für sich selber gefunden haben. Auch vorher, vor der Teillegalisierung, gab es schon Abstufungen in dem Jugendstrafrecht und auch in der Handhabbarkeit, beispielsweise die Drogen. Beratungsstellen oder die Fachstellen für Suchtprävention in NRW haben gut mit den Jugendgerichtshilfen zusammengearbeitet, und wenn erstauffällige Drogenkonsumenten beispielsweise gefasst wurden, dass dann Beratungseinheiten vorgegeben wurden oder sogenannte Präventionskurse. Ein Beispiel ist der angebotene Kurs FRED, Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten vom LWL. Das heißt, es wurde nicht immer sofort gesagt, eine Geldstrafe. Das gab es vorher schon, das wird sich wesentlich verändern. Und deswegen ist mir aber nochmal wichtig, was Herr Müller auch gesagt hat. Es geht ja darum, nicht über Menschen in der Prävention zu reden, sondern mit Menschen. Egal, ob jemand schon einen Experimentierkonsum gezeigt hat oder schon regelmäßig konsumiert, das als Gewohnheit zeigt, sondern es geht um eine aktive Meinungsbildung. Und dafür müssen wir auch die Prävention oder die Angebote fördern, um auch eine Wissensvermehrung zu generieren. Wir als Landesfachstelle begrüßen erstmal die Tendenz, mehr konsumierenden Schutz aufzumachen. Mhm. Aber man muss nochmal schauen, wie sind wir denn aufgestellt? Und wenn wir in das letzte Jahrbuch Sucht aus 2023 schauen, hat man sehr schnell die Zahlen, dass pro Kopf 5.000 Euro pro Jahr für medizinische Versorgung in dem Bereich ausgegeben wurde, also auch Rehabilitation und Nachwirkung, und nur rund 10 Euro für die Präventionsarbeit.
Das heißt, da
müssen wir ganz stark dran.
Das Geld fließt aus Ihrer Sicht da an die falsche Stelle, sondern es sollte besser da landen, dass man erst gar nicht sozusagen in die medizinische Betreuung später rein muss, wenn man dann wirklich in eine Abhängigkeit gerät. Das ist da Ihr
Appell. Genau, jeder Mensch hat ein Recht auf ein suchtfreies Leben und sollte die Chancen dann auch erhalten, um sich selber die Meinung zu bilden.
Glauben Sie denn ganz grundsätzlich, Frau Würzinger, dass die gesellschaftliche Akzeptanz, wenn wir auch auf die gesellschaftlichen Veränderungen gucken, dass die Akzeptanz grundsätzlich größer wird, dass Marihuana zum Beispiel selbstverständlicher wird? Ich sag mal, zusammen kiffen statt Feierabendbier oder so etwas?
Ich denke, in den letzten Jahren hat sich das einfach auch bewegt, weil Interessen bestehen und die sollte man auch erstmal ernst nehmen. Und das zeigen auch die Zahlen des Konsums, oder selbst wenn wir in die Drogenaffinitätsstudien schauen von der BZGA, da werden ja immer Telefonumfragen bei Jugendlichen gemacht, dass das ein Thema ist. Nur ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, das hat ein Vorredner auch schon gesagt, ein bisschen warnen vor der Panikmache, weil ja, Jugendliche kiffen auch mal, aber wenn wir in die Zahlen schauen, dann sind das zwischen den 12- und 17-Jährigen, also die besonders schutzbedürftig auch noch sind, rund 10%, die jemals überhaupt an einem Joint gezogen haben. Mhm. Und in der Vergleichbarkeit zu Alkohol und Nikotin möchte ich einfach ein bisschen mehr, also den Präventionsgedanken gesund aufwachsen generell mit einbringen und mich nicht so sehr an eine Substanz hängen, sondern dass wir wirklich mündige Menschen aufwachsen lassen und sich auch beteiligen lassen in unserer Gesellschaft. Und das geht nicht, wenn wir nicht mit Jugendlichen sprechen.
Ich möchte zunächst einmal Danke sagen an Herrn Steinsieg, der uns aus Essen angerufen hat. Ja, einen Satz vielleicht noch?
Einen Satz noch. Was ich zu bedenken gebe, ist, dass natürlich Sucht immer ein Zwang ist. Und wenn ich als Sozialarbeiter, also der möglicherweise da an der Endstelle arbeiten soll, präventiv oder auch schon in dem Falle schon therapeutisch mitarbeiten muss, dann muss ich aufpassen, wenn mir alles fehlt, was sozusagen dann auch Autorität, die vielleicht zeitweilig notwendig ist, also auch die Zusammenarbeit mit vielleicht besonders geschulten Richtern, die also nicht so sehr den Strafgedanken, sondern eben aber dann doch eben den, ja, ich sag mal, den Eingrenzungsgedanken dann mir da behilflich sein können. Ja, wenn ich also kurzfristig jemanden stoppen muss, weil ich sage, der kippt sonst um, dann und ich dann auch die Möglichkeit habe, auch mit eben dem Richter zusammenzuarbeiten. Ich glaube, da müsste mehr nicht, es geht nicht nur um die Entkriminalisierung, okay, das ist in Ordnung, aber mir geht es mehr darum, dass ich auch die einen Hebel noch habe. Mhm. In kritischen Situationen, in Zusammenarbeit mit der Justiz oder auch eben natürlich insbesondere auch der Polizei, die ich dann immer brauche, zu arbeiten zum Wohle genau eben des Einzelnen, des Menschen.
Zum Wohle des Einzelnen, Herr Steinsieg. Ja, genau. Frau Würzinger noch einen Satz und dann würde ich gerne an Herrn Geier nochmal weitergeben. Herr Steinsieg, danke Ihnen bis hierher und Frau Würzinger.
Ein kurzes Argument dagegen. Wir sehen auch gerade mit Zwang beispielsweise in den JVA, dass trotzdem weiterhin konsumiert wird. Ich glaube tatsächlich, dass langfristig gesehen die Sinnhaftigkeit von der Gesunderhaltung und damit nicht Konsum durch die eigene Motivation stattfinden kann und nicht durch Zwang durch Außen. Mhm. Weil das sehen wir, die Leute, die konsumieren möchten, konsumieren, egal ob das Gesetz sagt, du darfst oder du darfst nicht.
Frau Würzinger, und ich würde dann gerne die Stichworte Suchtberatung und Prävention aufgreifen und Herrn Geier ansprechen mit Ihrer Erfahrung aus den Cannabis-Social-Clubs. Da ist jetzt ja auch gesetzlich vorgegeben, dass Sie so etwas wie eine Präventionsarbeit leisten müssen, dass es Suchtbeauftragte zum Beispiel gibt. Ist das richtig aufgehoben in den Cannabis-Social-Clubs?
Es ist sehr richtig, dass wir uns in den Cannabis-Social-Clubs aktiv darum bemühen, die Risiken, die vom Cannabiskonsum ausgehen, zu minimieren. Und das ist ja auch eine Form von Prävention. Wir haben in Deutschland das Problem, dass wir den Begriff Prävention sehr oft unter dem Dogma der Abstinenz betrachten. Wir machen ganz viele Maßnahmen, um Jugendliche vom Erstkonsum abzuhalten. Wenn wir sie beim ersten Konsum erwischen, dann werden sie in Zwangsmaßnahmen wie Fred gedrückt, damit sie angeblich ihren Konsum hinterfragen. Aber de facto sollen wir sie damit zur Abstinenz bekehren. Wir haben, wie der Anrufer das eben gesagt hat, sehr lange das Bemühen gehabt, das Kind nur ein bisschen zu schlagen, damit es was lernt. Aber wir müssen endlich dazu kommen, dass wir, wie in der Kindererziehung sagen, es ist prinzipiell falsch, Kinder zu schlagen. Es ist prinzipiell falsch, Drogenkonsum zu pathologisieren. Wir müssen den akzeptieren. Wir müssen mehr auf safer use gehen. Wir müssen die Schäden minimieren. Harm Reduction ist in vielen anderen Bereichen schon ein ganz wesentlicher Teil der Präventionsarbeit. Das müssen wir mit Cannabis auch hinkriegen. Und da können die Cannabis-Social-Clubs besser leisten als viele andere Stellen, weil wir einen direkten Zugang zu den Konsumenten haben, weil wir selbst Konsumentinnen sind und damit glaubwürdige Ansprechpartner, weil wir ein enges soziales Netz zwischen Konsumentinnen schaffen, bei dem zum Beispiel Veränderungen im Konsummuster sehr viel leichter adressiert und thematisiert werden können, als das mit so einem ausgelagerten, am besten noch von Gerichten angeordneten Besuch einer Suchtberatung passiert.
Wie habe ich mir das vorzustellen dann bei den Social Clubs? Also Sie haben eben schon ein bisschen geschildert, wie die strukturiert sind, wie die aufgebaut sind. Diese Social Clubs dürfen maximal 500 Mitglieder haben. Ich nehme an, da kennt man sich zumindest im weiteren Kreis und baut zusammen an. Auch das ist ja eine Vorgabe, dass jedes Mitglied auch tätig sein muss beim Pflanzen, beim Anbau und baut da eben für den Eigenbedarf an, nur für Mitglieder, an die Mitglieder des jeweiligen Social Clubs darf Cannabis rausgegeben werden. Und wenn Sie dann sehen, oh, da ist aber einer, der hat wirklich einen bedenklichen Konsum, wie muss ich mir das vorstellen? Gehen Sie dann auf den zu und sprechen den an und sagen, hör mal, du hast diesen Monat schon ganz schön viel geraucht, ganz schön viele Joints dir abgeholt oder ganz schön viel Gramm. Oder wie gehen Sie damit um?
Da ist gar nicht so sehr die Menge entscheidend. Wichtiger, spannender sind Veränderungen im Konsummuster. Wenn jemand über einen langen Zeitraum 5 Gramm im Monat konsumiert hat und jetzt auf einmal 10 konsumiert, ist das genauso ein Warnzeichen, wie wenn er auf einmal nur noch 2 Gramm konsumiert. Das weist ja immer darauf hin, dass sich im Leben, in den Umständen rund um den Konsum was verändert hat. Oft sind das Stresssituationen, wo dann ein soziales Netz, ein Miteinander, ein solidarisches Clubleben auch unterstützen kann. Dann können wir im Zweifel mal helfen, die Wohnung aufzuräumen oder zu renovieren. Oder man fragt, wer kann mir bei der Wohnungssuche helfen? Das sind ja solidarische, soziale Gemeinschaften. Im günstigsten Falle ist so ein Cannabis Social Club wie ein kleines Dorf, wo man jeden kennt und wenn man Leute auf der Straße trifft, nicht fragen muss, geht's dir gut, weil man das am Gesicht schon ansieht.
Mhm. Frau Würzinger, genau. Ich würde Sie gerne nochmal ansprechen, weil eben bei Herrn Geier so durchklang, Abstinenz ist gar nicht immer das Ziel. Ist es aus Ihrer Sicht das Ziel, aus Sicht der Suchtprävention?
Die Abstinenz in dem Sinne, dass eine freie Entscheidungsfindung gegeben sein kann und dass ich als Individuum, wenn ich in Deutschland aufwachse, nicht den Zwang verspüre, ich kann nur dazugehören, wenn ich konsumiere. Dann Abstinenz. Es geht aber auch wirklich tatsächlich auch um die Harm Reduction, nämlich das selber für sich verantworten zu können. Was hat das für gesundheitliche Aspekte, für psychische Aspekte, für mein soziales Umfeld? Und da muss man auch an suchtbelastete Familien denken. Ich gestehe vollkommen zu, dass Cannabis einen großen Kulturaspekt hat und wo man sich sicherlich auch in der Freizeit als erwachsener Mensch gerne austauschen möchte. Ich würde mir aber wünschen, dass die Fachlichkeit nicht immer in andere Räume mitgegeben wird. Mhm. Genauso würde ich mir nicht anmaßen zu sagen, wie baut man Cannabis am besten an, wenn man jetzt auf Agrarkultur beispielsweise schaut, sondern das in Verbindung sieht. Und da ist auch überhaupt noch nicht klar, wie die Schulung von den Präventionsbeauftragten in den Cannabis-Clubs A aussehen soll und wer da überhaupt vorgesehen ist.
Auch
und
das bleibt
schwer, wenn man so einfach über Suchtprävention spricht und sagt, das können wir gut leisten. Ich glaube, das wird sich noch entwickeln und das wäre schön, wenn man da noch schaut und wirklich die Faktenbasierung auch nochmal mit einbezieht.
Noch schaut und das bleibt dann wahrscheinlich abzuwarten, Frau Würzinger. Das ist dann vielleicht auch das Thema für künftige Sendungen, wo wir dann einmal Bilanz ziehen können, wenn dieses Gesetz schon einige Zeit in Kraft getreten sein wird. Ich würde gerne noch einen Hörer in die Runde holen, Herr Leib und Gut, der uns angerufen hat aus Kassel.
Ja, hallo.
Ja, guten Tag. Schön, dass Sie
mein
dabei
Name
sind.
Mein Name ist Dieter Leib und Gut. Ich bin 71 Jahre alt. Und Ende der 60er Jahre ist ja nun eine ziemliche Cannabiswelle über Deutschland weggegangen. Und damit fing das erst richtig an. Und ich muss sagen, ich habe erlebt, dass Cannabis sehr wohl eine Einstiegsdroge ist. Mein Freund damals, 14 Jahre, wollte unbedingt mal Hasch probieren. Das Ergebnis war eine langjährige Drogenkarriere über Heroin, Gefängnis, bis er dann aufgrund von psychischen Störungen aus dem Fenster gesprungen ist. Und ich finde, ein Fall ist eigentlich schon zu viel. Und nicht umsonst warnen Ärzte und auch die Polizei vor dieser Freigabe.
Das heißt, wie blicken Sie jetzt darauf, auf dieses Gesetz?
Ich finde es einen großen Fehler, das freizugeben. Weil auch die Dealer freuen sich ja. Die können jetzt, wie viel Gramm haben sie? 25 oder 50 Gramm dürfen sie mitführen.
Wobei der Verkauf natürlich auch in Zukunft illegal bleibt und diese 25 Gramm tatsächlich für den Eigenkonsum.
Das müssen sie aber jemandem beweisen, dass er verkaufen wollte. Mhm. Wenn einer mit 25 Gramm auf der Straße gefunden wird, das ist das Eigenkonsum. Was wollt ihr denn von mir? Und es wird keineswegs der Konsum eingeschränkt. Eine Jugend, wie soll die geschützt werden?
Herr Leib und Gut, ja, danke Ihnen für Ihren sehr kritischen und skeptischen Blick. Und das würde ich gerne nochmal an Herrn Geier weitergeben. Wir haben es hier gerade gehört, eben auch schon bei Herrn Steininger, der uns aus seiner Erfahrung erzählt hat, das kann man nicht einfach wegwischen, wenn Menschen auch aus persönlicher Erfahrung heraus sagen, ich habe es erlebt, dass tatsächlich das eine Biografie zerstört hat.
Nehmen Sie es mir nicht übel, aber nichts kann ich leichter wegwischen als anekdotische Empirie, weil es eben keine Empirie ist. Wir haben in Deutschland seit vielen, vielen Jahrzehnten, fast schon seit 5500 Jahren Cannabiskonsum. Und wir haben in vielen, vielen Jahrzehnten keine Probleme mit dem Cannabiskonsum gehabt. Die fingen erst an, als wir ihn verboten haben, weil nämlich das Verbot Cannabis gefährlich macht, weil erst das Verbot die kriminellen Strukturen schafft, weil erst das Verbot die gesundheitsschädlichen Streckmittel reinschafft, weil erst das Verbot die Gewalt und die Ausbeutung und den Menschenhandel auf den Markt bringt. Das, was wir beim Bäcker erleben mit Brot und Getreide, so wäre ein Cannabishandel ganz normal. So war er auch vor 100 Jahren noch in Deutschland. Es ist doch nicht so, dass wir jetzt eine Droge neu erfinden. Wir beenden ein falsches Experiment, nämlich das, Drogen zu verbieten. Und das wird mit Cannabis nicht aufhören. Das wird in den nächsten Jahrzehnten weitergehen. Auch mit dem Psychedelika, auch mit den aktivierenden Stoffen. Irgendwann werden wir so weit kommen, dass wir kollektiv einsehen, dass keine Droge gesünder oder weniger gesellschaftsschädlich ist, wenn wir Jugendschutz und Qualitätskontrolle der Mafia überlassen.
Sagt Steffen Geier, der Vorsitzende des Dachverbandes Deutscher Cannabis Social Clubs. Und lassen Sie mich sagen, dass uns jede Schilderung der persönlichen Hintergründe und der persönlichen Erfahrungen willkommen ist in dieser Sendung. Danke an Herrn Leib und Gut, der uns angerufen hat. Und ich würde gerne noch eine E-Mail vorlesen, die nahelegt, dass ja auch mit der Liberalisierung eine Kriminalisierung einhergehen kann, beziehungsweise mehr Kriminalität in diesem Fall. Wenn man nach Holland guckt, so schreibt uns eine Hörerin, Frau Lietzmann, dort ist die Drogenmafia trotz Liberalisierung inzwischen so mächtig geworden, dass sie die Regierung, die Justiz und sogar das Königshaus bedrohen kann. Frau Würzinger, man muss sagen, die Liberalisierung oder Teilliberalisierung in Deutschland wird anders aussehen oder sieht anders aus als die in den Niederlanden. Dennoch ist das eine Gefahr, von der Sie auch manchmal hören oder die Sie auch sehen?
Ich glaube, die Bedenken, die sind ernst zu nehmen, aber es wird hier wirklich anders aussehen, weil die Coffeeshops in den Niederlanden ja vom Schwarzmarkt beziehen. Das wird hier mit den Social Clubs sicherlich anders laufen.
Weil der Anbau legal ist und bei den Social Clubs ist es eben so.
Und die Social Clubs, genau.
Genau, nach vorne hin kann es legal.
Dass man Teilnehmer sein kann.
Genau, ganz kurz die Einordnung. Nach vorne hin kann es legal verkauft werden, aber hinten muss es illegal quasi bezogen werden in den Niederlanden.
Genau, was mir nur wichtig ist, und das ist vielleicht auch eine offene Frage von mir, ist, wenn wir über Schwarzmarkt reden und mehr Jugendschutz, da muss es natürlich, auch wenn der Begriff unglücklich ist, attraktiv sein. Und da würde mich vielleicht nochmal von Herrn Geier interessieren, wie denn die Strukturen und die Eigenkosten der Teilnehmer ihrer Social Clubs aussehen sollen. Weil gerade bei Jugendschutz ist es natürlich so, dass sie nicht mit 100 Euro in der Tasche.
Herr Geier, bitte in einem Satz, weil uns die Zeit davon läuft. Herr
Geier. Okay, dann in einem Satz. Es wird im Cannabis Social Club günstiger werden als im Schwarzmarkt, weil wir die Strafverfolgung nicht bezahlen müssen.
Und Sie haben selbst in einem Interview, Frau Würzinger, jetzt müssen wir an der Stelle einen Punkt machen und vielleicht dann wirklich auf den Schwarzmarkt und die Entwicklungen dort gucken, wenn das Gesetz einige Zeit in Kraft ist und wir dann auch die ersten Entwicklungen absehen können. Herr Geier, jedenfalls, das habe ich von Ihnen gesehen, Sie haben gesagt, dass mindestens 20% des Marktes abgedeckt werden können, die jetzt noch im Schwarzmarkt stecken. Das war Ihre Einschätzung. Wie gesagt, alles Weitere müssen wir in künftige Sendungen verschieben. Wir haben heute gesprochen erstmal, wie wir künftig mit Cannabis umgehen werden. Eine kleine Aussicht auf das, was sich verändert ab dem 1. April angesichts der kontrollierten Freigabe. Danke an Steffen Geier, den Vorsitzenden des Dachverbands Deutscher Cannabis Social Clubs und danke an die Präventionsarbeiterin Lea Würzinger. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ihnen einen guten Tag.